Ja, guten Abend. Ist ja nicht schon ein schweres Thema, diese ganze Frage natürlich mit Tod, mit dem, was kommt. Die Bibel sagt, Herr, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und uns letztendlich, so hat es Martin Luther dann übersetzt, und uns zu dir bekehren. Das ist so eine Sache, die wir nie aus unserem Leben verdrängen sollen. Es ist einfach so. Letztendlich muss gestorben werden. Es muss. Ob wir wollen oder nicht. Aber das steht über unserem Leben. Das steht drüben, die Bibel spricht davon, von einer gefallenen Natur, von einer gefallenen Welt. Das ist einfach in dieser Welt drin. Die Bibel spricht davon, dass es durch den Sündenfall kam, der Tod in diese Welt. Das war nicht der Gedanke Gottes, es war der Gedanke letztendlich, den letztendlich der Mensch für sich gewählt hat. Dass der Mensch sich entfernt hat von dem, der das Leben ist. Und dann über dem dann auch der Tod steht. Der lebendige Gott spricht im Alten Testament und sagt, wenn du das tust, was ich dir sage, dass du es nicht tun sollst, von dieser Frucht essen in diesem Garten, dann wirst du des Todes sterben. Und dieser Gedanke, der dahinter steckt, hinter dem, was der lebendige Gott spricht, ist letztendlich ein unendliches Sterben. Dieses Sterben, das hat praktisch zwei Elemente, ist der physische Tod und der geistliche Tod. Gegenüber Gott. Das kommt, ist einfach hereingebrochen in diese Welt. Das ist der biblische Bericht durch den Sündenfall. Und später wird der Apostel Paulus davon schreiben und sagen, dass die ganze Schöpfung sich eigentlich sehnt nach der Wiederkehr Jesu Christi. Diese Sehnsucht scheint da zu sein, weil viele Menschen sagen, ich wünschte mir, das wäre alles vorbei. Gerade dann, wenn man gerade an einem Grab steht und keine Antwort mehr hat. Was kommt dann? Das ist ja die Frage und wie heute das Thema ist Tod, da helfen keine Pillen. Der Tod ist todsicher, ob wir es wahr haben wollen oder nicht. Es ist einfach da, es ist eine Realität in unserem Leben tagtäglich. Und ich fand es schon schön in diesem Lied jetzt, in dem letzten Lied, das wir gesungen haben, in dem dann das mal zum Ausdruck kommt, am Ende meines Weges stehst du. Ist ein bisschen schade, dass in dem Lied nicht vorkommt, wer dort steht. Da könnte jeder stehen. Aber in dem Lied geht es eigentlich darum, das hat jemand geschrieben, dieses Lied, ist ein lebendiger Christ. Und darum geht es, wenn der sagt, am Ende meines Weges stehst du Jesus Christus. Und es ist das Wichtigste, was ein Mensch sagen kann. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, dass ich heimgehe. Menschen, die mit Jesus leben und mit Jesus sterben, sind eigentlich Menschen, die nicht sterben, sondern die heimgehen. Und Menschen, die ohne Jesus leben und ohne Jesus sterben, sind Menschen, die nicht heimgehen. Von dem spricht die Bibel. Über das Leben nach dem Leben, kommt da wirklich noch was oder kommt da wirklich nichts mehr? Wie gesagt, die Bibel fordert uns heraus. Wir können auch sagen, ermutigt uns. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Auf dass wir klug werden. Viele Menschen hat schon plötzlich der Gedanke an den Tod plötzlich klug gemacht. Sie nachgedacht haben, was würde er eigentlich dann werden? Also die Tatsache ist, es ist unaufhaltbar. Tatsache ist, keiner von uns weiß heute Abend, wer wird der Nächste sein. Tatsache ist, dass es dann plötzlich so sein wird bei den allermeisten, warum gerade er, warum gerade sie, warum gerade jetzt, warum gerade so. Und es sind auch Fragen, die uns Menschen zustehen. Drücken ein Stück aus, unsere Begrenztheit ist einfach so. Drücken das aus, was einfach im Herzen ist. Und ist auch das Wunderbare, dass ich in diesem Leben das einfach ausdrücken darf. Schade ist es, wenn ich diese Fragen ausdrücken muss und sprich sie praktisch wie gegen so eine schallschluckende Wand, die alles aufsaugt. Kommt nie was zurück. Schade ist, wenn ich mein ganzes Leben so leben muss mit diesen Tränen. Schade ist, wenn ich mein ganzes Leben lang mit meinen Tränen leben muss, aber ich weiß nicht, für was die eigentlich geweint werden. Weil die verlorene Person bringen diese Tränen nicht zurück. Diese Tränen geben auch keine Hoffnung. Die Bibel spricht sehr viel darüber, dass geweint wird, Der König David schrieb in einem Psalm: Du zählst meine Tage, meine Heimatlosigkeit, und du sammelst meine Tränen in deinen Krug. Spricht da auch nicht einfach über irgendjemanden, das spricht der König David über den lebendigen Gott. Die sind meine Tränen wert. Also du ersparst mir nicht dein Leben mit Tränen. Es wird nicht ein Leben ohne Tränen sein. Aber für dich zählen meine Tränen. Tränen in der Gegenwart Gottes geweint, zählen für einen lebendigen Gott. Und dir sind meine Tränen so wichtig, sagt der König David, dass du meine Tränen sammelst. Es wurden Gräber ausgehoben aus der Antike, da waren kleine Amphoren drin. Und diese Amphoren, das waren so kleine Tränenamphoren, tatsächlich, da sind Tränen drin, so symbolisch gesammelt worden. Die Tränen der Trauernden, die Tränen dessen, der gestorben ist. Und was für ein wunderbares Wort und was für eine wunderbare Realität. Eine wunderbare Realität, die weit über unser Verstehen hinausgeht. Ja, es ist ein Leben, das auch Tränen kennt. Es ist ein Leben, das Niedergeschlagenheit kennt. Es ist ein Leben, das Tod kennt. Aber es ist ein Leben, das den auch kennt, der die Tränen sammelt, für den sie zählen. Der lebendige Gott. Und zu dem werde ich eingehen. Und was kommt dann? Und die Bibel spricht es aus im letzten Buch der Bibel. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten und kleine und große vor Gott stehen. Ohne Unterschied. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus und die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht, spricht die Bibel. Was kommt? Das kommt. Und es wird kommen, todsicher. Und es steht über unser aller Leben. Und es ist auch eine wunderbare Botschaft drin. Die, die im Buch des Lebens geschrieben sind, die werden das erleben. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Also all das, was letztendlich unter diesem Sündenfall leidet und gelitten hat, das wird es eines Tages nicht mehr geben. Wir kommen ein bisschen aus dem heraus, aus dieser kuscheligen Zeit des Advents. Und Advent hat ja eigentlich nichts mit kuschelig zu tun. Advent hat ja was damit zu tun, dass wir uns erinnern oder daran denken, dass die Wiederkunft Jesu nahe bevorsteht. Die Wiederkunft dessen, der Gericht halten wird. Oder die Wiederkunft dessen, der uns vom Gericht erlöst hat. Wenn ich im Buch des Lebens stehe. Die Wiederkunft dessen, der den Tod überwunden hat, die steht bevor. Und jedes Jahr erinnern wir uns wieder dran. Und wieder denken wir neu drüber nach. Manche überhaupt nicht, haben mal den Adventskranz dort stehen und es ist halt schön. Und wenn gerade was in dieser Zeit passiert, dann ist es ja die schrecklichste Form, die wir Menschen so empfinden, weil es ja gerade die Zeit ist, in der wir uns auf das Fest der Liebe vorbereiten. Aber um das geht es ja eigentlich gar nicht, ihr Lieben. Es geht darum, eigentlich, dass es eine Erinnerung dran ist, dass wir uns auf den vorbereiten sollen, der zurückkommt, der das Licht ist. Das Licht der Welt. Der, der den Tod überwunden hat. Auf den sollen wir uns vorbereiten. Und das wird ein schreckliches Erwachen geben für diejenigen, die sagen, boah, genau, auf das hätte ich mich eigentlich vorbereiten müssen. Nie dran gedacht. nie überlegt. Aber das ist eigentlich das Ziel, wenn man so möchte, dieser Festzeit. Dass es wirklich eine Festzeit geben darf beim Schöpfer in der Ewigkeit. Kein bitteres Erwachen, sondern ein Fest beim Schöpfer in der Ewigkeit. Die Bibel nennt es mit so einem Vergleich mit einem Hochzeitsfest. Dass ich meinem Schöpfer gegenübertreten darf. Als ein Mensch, der ihm frei gegenübertreten darf. Frei von meiner Schuld. Durch das Blut von Jesus Christus, vergossen am Kreuz von Golgatha, für die Schuld der ganzen Welt. Und diese Menschen, die dürfen das erwarten. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Endlich ist es wieder soweit. Der lebendige Gott wohnt wieder unter seinen Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Ich will dir Leben geben. Das ist mein Ziel. Dir, der du dem Tod geweiht bist, dir will ich Leben geben. Das Leben, das du verloren hast durch den Sündenfall. Ewiges Leben. Qualitätsleben. In der Gegenwart des lebendigen Gottes. Für diejenigen, die im Buch des Lebens stehen. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der vom Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das berichtet die Bibel, was auf uns Menschen wartet. Und einen Tempel sah ich, nicht in ihr, in dieser neuen Stadt, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel. So gewaltig, so herrlich. Und das Lamm und die Stadt bedarf nicht der Sonne und noch des Mondes, da sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm, Jesus Christus. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, die sich haben retten lassen durch das Blut des Lammes, Jesus Christus, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Also diese neue Welt ist eine Welt des Sicherheit, des Friedens, das, was wir Menschen uns eigentlich ersehnen. Und das, was uns hier auf dieser alten Welt abhanden gekommen ist durch die Sünde, durch die Trennung vom lebendigen Gott, durch das, dass Menschen eben ihr Leben so leben. Mal bin die einen ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter. Und in dieser Welt werden nur die sein, die sich haben erkaufen lassen durch das Blut des Lammes, Jesus Christus. Werden nicht unbedingt gute Menschen sein in dieser Welt. Werden Menschen sein, von denen Jesus spricht und sagt, als ein Pharisäer in den Tempel hinaufging und ein Sünder, und dieser Pharisäer sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie all die anderen, weil ich nichts Verkehrtes gemacht habe. Ich war ein guter Mensch. Und dieser Sünder, das ein stadtbekannter Sünder vielleicht war, der im Tempel auch stand und sagt einfach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und über diesen Menschen sagt Jesus, dieser Mann ging gerechtfertigt nach Hause. Dieser Mann letztendlich, gerechtfertigt, der wird in die Ewigkeit Gottes eingehen, in diese neue Stadt. Neue Himmel, neue Erde. Es braucht nicht viel. Einfach nur das Bekenntnis, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich bin getrennt von dir. Ich mag ein guter Mensch sein, aber ich bin getrennt von dir, dem guten Gott. Ich mag ein gerechter Mensch sein, aber ich bin getrennt von dem, der eigentlich die Gerechtigkeit ist, du, der lebendige Gott. Warum? Weil ich deinen Tod Jesu Christi am Kreuz von Golgatha einfach nicht glaube und nicht annehme für mich. Das ist für mich ad acta gelegt, brauche ich nicht. Das brauchen wirklich die Sünder, die brauchen sowas. Aber ich bin ja keiner. Und diese Menschen, von denen spricht die Bibel am Ende, die werden eben nicht dabei sein. Die werden nicht diese Herrlichkeit sehen. Die werden nicht diese Sicherheit Gottes erleben, versteht ihr? Davon spricht diese Bibelstelle. Diese Stadt braucht keine Wächter mehr. Da schleichen nicht die Leute herum und hoffen, dass keiner daheim ist, dann können wir gut einbrechen. Nee, das gibt's dann nicht mehr. Da herrscht der Frieden und die Gerechtigkeit und die Reinheit und die Klarheit des lebendigen Gottes. Und die werden dabei sein, die sich haben erkaufen lassen durch das Blut Jesu Christi. Menschen, die nicht alles verstehen, aber Menschen, die wissen dürfen, das, was Jesus Christus sagt im Johannes Kapitel 16, wenn er spricht, und ihr werdet mich dann nichts mehr fragen. Menschen, die wissen dürfen, ich werde nicht alle Antworten hier bekommen. Aber ich werde nach Hause gehen zu meinem Schöpfer. Und in der Gegenwart Jesu werden sich alle Fragen auflösen, weil ich seine Herrlichkeit sehen darf. Ich darf das sehen, was ich geglaubt habe hier auf dem Erdboden. Ich möchte euch kurz zwei Bücher vorstellen, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Ich weiß, dass Gottes Plan perfekt ist. Lydia, ein Leben voller Vertrauen. Ich habe diese junge Frau kennengelernt, die mit 28 Jahren an einem Tumor gestorben ist. Die Lydia würde sagen, ich bin nicht an einem Tumor gestorben, ich bin am Willen Gottes gestorben. Mein Leben lag in der Hand des lebendigen Gottes und die Lydia, die hat mit Jesus gelebt. Und die Lydia sagte mir mal so ins Angesicht, Heinz, das ist alles, was ich eigentlich wollte. Ich wollte, dass Jesus mein Leben benutzt, damit andere Menschen auf ihn aufmerksam werden, auf den, der das Leben ist. Wir wissen ja nicht, wie lange das Leben hier dauert. Aber Jesus hat mein Leben benutzt, um in der Krebsklinik in Heidelberg und in anderen Kliniken Menschen auf ihn aufmerksam zu machen. Auf den, der das Leben ist, auf den, der die Wahrheit ist, auf den, der die ewige Hoffnung ist. Ich kann euch nicht wirklich beschreiben, welche Friede, welche Kraft und welche Hoffnung mich erfüllt. Menschlich und rein gesundheitlich sieht es im Moment ziemlich düster aus. Aber es ist nicht nur schlecht. Ich kann sehen, wie Gott gerade jetzt manche Herzen näher zu sich hinzieht. Ich weiß, dass sein Plan perfekt ist. Das schrieb die Lydia in ihr Tagebuch und dieses Buch ist ein Buch über ihr Tagebuch. Und ich lege es euch wirklich ans Herz, dieses Buch einfach zu lesen. Von einem jungen Menschen, der Jesus Christus kennengelernt hat, der nicht alle Fragen hatte. Ein junger Mensch, der sich auch gewünscht hat, gesund zu werden. Ein junger Mensch, der sich gewünscht hat, nicht mit 28 zu sterben. Aber ein junger Mensch, der wusste, ich sterbe nicht und gehe irgendwo hin, sondern ich gehe heim zu meinem Schöpfer. Und bei meinem Schöpfer werden sich alle Fragen, die ich jetzt habe, werden sich einfach auflösen in der Herrlichkeit Jesu. Und der Lydia wurde oft dieses Buch zum Schluss vorgelesen, als es selbst nicht mehr lesen konnte. Den Himmel gibt's. Die erstaunlichen Erlebnisse eines Jungen zwischen Leben und Tod. Wie man auch immer dazu steht. Aber es ist ein interessantes Buch. Und das möchte ich euch auch ans Herz legen. An vom kleinen Jungen, der 4 alt war, lebensgefährlich erkrankt war und operiert werden musste. Und der Glaube seiner Eltern auf die Zerreißprobe gestellt wurde. Das sind zwei, finde ich, erstaunliche Bücher, wirklich lesenswert. Da geht es ums Leben und da geht es um den, der das Leben ist. Da geht es um der die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Da geht es um den, der uns nicht alle Fragen hier beantwortet. Aber um dem, der uns eine tiefe Sicherheit, eine tiefe Gewissheit ins Herz legt, was auch immer kommt, du wirst bei mir sein. Und was auch immer kommt, deine Tränen zählen für mich. Und was auch immer kommt, deine Tränen werden abgewischt. Und ich schicke da nicht Diener vorbei und irgendwelche Sklaven, sondern deine Tränen wische ich selbst ab. Der lebendige Gott, Jesus Christus, spricht es. Das wird sein. Das möchte ich gern. Ich will dich einladen in diese Welt der Sicherheit, sagt Jesus. Ich will, dass du das sagen kannst, ich bin so frei. Endlich ist die Angst vor dem Tod vorbei. Ich bin so frei. Ich bin so frei, dass ich mir keine Ausreden einfallen lassen muss. Was wird da kommen? Da kommt eh nichts. Ich bin so frei, dass ich dran denken darf. Ich muss mir nicht einreden, bloß dran denken. Ich bin so frei, mein Leben vorzubereiten. Auf diesen letzten Tag, auf diesen letzten Schritt. Und ich bin so frei, anderen zu helfen, ihr Leben vorzubereiten. Schaut, wie die Ersthelfer, die müssen immer vorbereitet sein. An der Puppe kann man üben und üben und üben und üben. Und irgendwann kann man sagen, ach komm, hör auf mit dem Üben. Wenn wir es nie wirklich brauchen, dann lass es doch. Aber wir wissen doch gar nicht, wann wir es brauchen. Ah, pff. Wir haben uns doch gewünscht, dass nächstes Jahr nichts mehr passiert. Es wird schon nichts mehr passieren. Naja, so sicher wäre ich mir da jetzt auch nicht. Und sie werden weiter üben. Auch wenn gar nichts passieren würde kommendes Jahr, Gott mir schenken. Aber wir werden weiter üben, weil wer weiß, der Tag mag kommen, dass wir es trotzdem gebrauchen. Wir wollen vorbereitet sein. Es wäre komisch, wenn so ein Ersthelfer kommen würde und ich sage, wow, sie haben uns immer Kundebund angezogen, ganz schön funky, und jetzt schauen wir mal, was sie drauf haben. Wie, was ich drauf habe? Na, sie sind doch Ersthelfer. Ja, klar. Und der Koffer, den sie dabei haben, das sieht auch richtig rot aus, knallig, poppig. Bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt machen. Was soll ich denn machen? Naja, jetzt hat jemand gerade einen Herzstillstand. Oh, da haben wir nie drüber nachgedacht. Haben uns nie damit auseinandergesetzt. Schon theoretisch schon. Die uns eigentlich anleiteten, die haben uns das auch schon gesagt, das kann schon mal vorkommen. Aber ehrlich gesagt, wir hätten nie dran gedacht, dass das bei uns vorkommt. So haben wir uns auch nie drauf vorbereitet. Da würde jedes sagen, aber schlecht vorbereitet, ganz schön schlecht vorbereitet. Und dieses Bild, ihr Lieben, wird über den Leben manche stehen, die sagen, habe ich nie dran gedacht, da kommt eh nichts. Ich habe ein paar Träume gehabt. Wie ich bin, das wird schon einfach passen. Ich meine, wir waren ein guter Mensch. Vielleicht sogar tatsächlich. Ja, ich habe Gutes getan. Ich war beim Roten Kreuz, ich war bei der Feuerwehr. Ich habe doch wirklich Gutes getan. Ich habe meine private Zeit eingesetzt. Und ich war auch noch Kirchenmitglied. Also nicht so schlimm wie all die anderen. Also das wird doch dann schon irgendwie reichen. Und gut, man weiß ja nie wirklich, was da kommt. Kann dann ja keiner sagen. Und ich habe halt versucht, so gut wie möglich zu leben. Und Jesus wird sagen, es reicht nicht. Es reicht nicht. Du hast dich nie verlassen auf mich, auf den, der das Leben ist. Manche haben so unrealistische Vorstellungen, so eine Wiederverkörperung, zu Gottheit werden oder Fegefeuer durchleben. Das wird dann schon irgendwie werden. Wenn wir ein paar, was weiß ich, wie oft wir dafür beten müssen und vielleicht geben müssen und was weiß ich machen müssen. Aber das wird dann schon werden, das wird dann schon, da wird es dann schon durchgehen. Also es gibt all die interessantesten Vorstellungen. In Indien, als ich das letzte Mal war, hat mir jemand erklärt, der Hindu war und lebendiger Christ geworden ist, der Jesus Christus kennenlernte. Ich fragte ihn, wie das ist so mit diesem ganzen Rad der Wiedergeburten und die ganze Idee der Reinkarnation. Und er sagte, eben diese Hauptinkarnationen ist ja interessant. Das wissen viele nicht, dass man eigentlich zwischen diesen 7-mal reinkarniert werden, praktisch war 1000-mal nochmal kleine Reinkarnationen hinter sich bringen muss, damit man die nächste Stufe erreichen muss. Und er sagt, diese Lehre, niemand weiß, wo die herkam. Und er sagt, es ist sehr erstaunlich, dass der Mensch sowas überhaupt denkt, dass jemand sowas überhaupt aufgebracht hat. Eine Sache, die ja eigentlich total unmöglich ist, sagt er. Aber ich habe es ja auch geglaubt, meint er. Aber ich hörte mal von der Lehre, die geschrieben ist in einem ganz, ganz alten Buch in Indien, in Sanskrit geschrieben. Und ich hörte von dieser Lehre, dass dieser eine Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, eines Tages ein Lamm schicken wird. Und dieses Lamm wird an ein Kreuz genagelt, an ein Holz. Und dieses Lamm hat eine Dornenkrone auf, dieses Lamm wird an der Seite eingestochen. Und dieses Lamm, wenn man das Blut dieses Lammes trinkt und das Fleisch dieses Lammes isst, dann wird man von seiner Schuld befreit. Nur so wird der Mensch frei. Und das habe ich mal gehört, sagte er. Und ich habe mich gefragt, wer mag dieses Lamm sein? Und als ich dann plötzlich die Bibel gelesen habe, stellte ich fest, Jesus wird ja als dieses Lamm Gottes bezeichnet. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha werde ich versöhnt mit dem lebendigen Gott. Mir ist die Schuld vergeben. Ich habe ewiges, neues Leben. Ich bekomme Freiheit der Gewissheit. Durch diesen Jesus Christus, der mir zusagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der lebendige Gott, und wer auf mich hört, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Das ist interessant. Jesus sagt, wer meine Stimme hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der wird leben. Jesus wird sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das wird Jesus sagen zu den Menschen, es sagt er zu uns. Das eine, das wird kommen. Und wenn du es zulässt und es annimmst, dass ich für deine Schuld gestorben bin, dann bist du einer von denen, die ins Buch des Lebens eingeschrieben stehen. Und dann wirst du leben, auch wenn du stirbst. Du wirst in Gottes neue Welt dabei sein. Du wirst den erleben im Jetzt, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Den, von dem jemand schrieb auf seine Urne, die in Saloniki gefunden wurde, es wurden zwei Urnen oder mehrere Urnen gefunden, auf eine Urne stand, ohne Hoffnung. Und auf einer Urne steht, Christus ist meine Hoffnung. Meine lebendige Hoffnung, von der ich lebe, weil er das Leben ist. Jesus Christus, der gekommen ist, dem Tod die Macht zu nehmen und das Leben und Unvergänglichkeit ans Licht zu bringen durch das Evangelium. Dem, der gekommen ist, die Macht zu nehmen, der uns versklavt hält, den Teufel, von dem die Bibel sagt, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen, Jesus, dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Menschen vielleicht nicht ihr ganzes Leben, aber ab und an mal denken, was wird da jetzt bloß kommen? Oder wie wird es da jetzt weitergehen? Wir können nicht für die Verstorbenen reden, aber wir können für die reden, die leben. Und das ist eine Botschaft für die, die leben, ihr Lieben. Wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Das ist die Frage. Wenn die paar Jahre hier auf dem Planeten vorbei sind, wir hören in dem einen Lied 29.000 Tage, es geht mir nicht mehr aus den Ohren. Umgerechnet 80 Jahre, von dem schreibt die Bibel, so lang mag das Leben dauern, vielleicht noch ein bisschen länger, aber dann ist es vorbei. Ein Leben, das die Bibel beschreibt mit Staub, wie ein Dampf. Dann ist es weggeblasen. Und wie gesagt, niemand weiß wann und niemand weiß wo. Was wir wissen ist, es trifft immer den Verkehrten. Oder wir wissen, es trifft den, der vorbereitet ist. Ich habe mich darauf vorbereitet. Ich habe das angenommen. Den, der den Tod bezwungen hat. Den, der mir sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dem, der mir sagt, wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dem, von dem die Bibel sagt, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Die Bibel sagt, der Lohn für die Sünde, der Lohn für die Abkehr von Gott ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, weil Gott kein Gefallen hat am Tod des Sünders. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich, unbeweglich. Lasst euch von eurem Glaubensstand nicht wegbewegen, weil Jesus lebt, weil er der Sieger ist über Hölle, Tod und Teufel, weil er der ist, von dem die Bibel schreibt, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Und der, der mir vertraut, kann man dazu fügen, im Leben, der, der sich verlässt auf meinen Tod am Kreuz von Golgatha für seine Schuld, der wird mit mir leben in Ewigkeit. Amen. So sei es. Und wir haben die Wahl in dieser jetzigen Zeit. Später gibt es keine Wahl mehr. Jetzt haben wir die Wahl. Wir dürfen uns für den entscheiden, der das Leben ist. Wir dürfen uns für den entscheiden, der uns erlöst hat. Wir dürfen uns für den entscheiden, der einen Plan für unser Leben hat. Einen perfekten Plan. Ein Leben, das nicht unbedingt ohne Tränen abgeht. Ohne Leid, ohne Geschrei. Aber mitten in dem Leid, mitten in den Tränen, mitten in dem Geschrei darf ich wissen, du hast einen perfekten Plan damit. Und ich darf wissen, den Himmel gibt's echt. Den gibt's echt. Ist nicht nur eine Erfindung. Das wird mir ins Herz geschrieben. Wenn ich das erlebe, was die Bibel sagt, wenn ich von Neuem geboren wurde, durch den Geist Gottes, wie viele ihn, Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, das Vorrecht, die Macht, die Kraft, Gottes Kinder zu heißen. Denen, die seinen Namen vertrauten. Denen. Nicht die, die sich auf ihre Taufe verlassen. Nicht die, die sich auf irgendeine Zugehörigkeit oder ein gutes Leben verlassen, sondern die, die sich auf den verlassen, der sein Leben gelassen hat am Kreuz von Golgatha für die Sünder. Für Menschen, die einfach sagen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich habe es nicht verdient, aber ich will es gerne annehmen. Die Vergebung meiner Schuld, meine Trennung von dir. Ich will es gerne annehmen, dieses neue Leben. Als ein Mensch leben, der sagen kann, den Himmel gibt's wirklich. Und davor habe ich keine Angst mehr. Ich habe Freiheit, Jesus gegenüberzutreten. weil er mich erkauft hat mit seinem Blut, vergossen am Kreuz von Golgatha. Und dazu möchte ich heute Abend einladen. Wir werden gleich ein Lied singen, das heißt, Herr, ich komme zu dir. Wir werden das Lied singen und in dem Lied geht es auch darum, ich komme so, wie ich bin. Der lebendige Gott fragt nicht danach, ob wir jetzt besser sind, schlechter sind, uns vielleicht schlechter machen können oder besser machen können. Nee, er sagt einfach, komm doch, wie du bist. Komm doch wie diese Person, die sagt da einfach, Gott sei mir Sünde gnädig. Komm mit deiner Hoffnungslosigkeit. Komm mit deinen Tränen, mit deiner Zerbrochenheit. Komm. Und ich lade dich ein. Ich werde dein Leben verändern und ich werde meine Hoffnung in dein Herz legen. Bei Christus wird dann deine Hoffnung sein. Und das will ich tun für dich. Aber zuerst musst du kommen. Zuerst musst du ein Mensch sein, der kommt und mich aufnimmt, der bereit ist. Ich will gerne bei dir Einkehr halten, aber du musst bereit sein zu kommen. Und dazu wollen wir einladen. Menschen, die heute Abend nicht kommen, weil ich Angst vorm Tod habe, sondern Menschen, die kommen, weil sie wissen, ich bin verloren ohne diesen Jesus. Einfach verloren. Und es soll heute Abend beendet sein. Ich will ein Mensch sein, in dessen Herzen die Hoffnung der Herrlichkeit zu wohnen beginnt. Jesus Christus selbst. Und dass dieser Jesus mit meinem Leben seinen Plan schreibt. Sein Plan, der perfekt ist. Und dazu möchte man einladen. Wir werden gleich, wenn wir das Lied singen, möchte ich einfach bitten, alle dazu aufzustehen. Es werden 2, 3 Mitarbeiter mit vor ans Kreuz kommen. Ich werde hier vorne sein. Ich möchte herzlich einladen, einfach die Person, die sich gerufen weiß, einfach vor ans Kreuz zu kommen. Wir möchten einfach ein Gebet anbieten. Helfen. Gestern Abend hat jemand diesen Schritt gemacht. Wie wunderbar, wenn ich frei nach Hause gehen darf. Meine Suche ist beendet. Nach Leben, nach Frieden, nach Vergebung. Dazu laden wir ein. Ich bitte gleich aufzustehen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und die Band wird schon nach oben kommen. Und dann nach diesem Gebet werden wir das Lied miteinander singen. Und während des Liedes lade ich herzlich ein, einfach hier nach vorne ans Kreuz zu kommen. Diejenigen, die sich gerufen wissen von Jesus. Herr Jesus Christus, wir rufen dich an und Herr, wir rufen deinen Namen an und preisen dich über deine Gerechtigkeit, über deine Liebe, über deinem Leben, dass du, Jesus, den Tod bezwungen hast, auch die Schuld bezwungen hast. Herr, über die Wahrheit deines Wortes, ich danke dir, Herr Jesus, du weißt, wie wir Menschen wirklich sind, du weißt, wer heute Abend wie gekommen ist, du weißt, mit welcher Hoffnung, mit welcher Enttäuschung, mit welchen Tränen, mit welcher Freude, was auch immer. Herr, du weißt, wer heute Abend ein suchendes Herz hat. Und ich bitte dich für diese Person, dass du ihr Freude schenkst und Freimut, einfach zu kommen, zu dir zu kommen und Leben zu empfangen. Dass du uns das schenkst, wie wir auch immer nach Hause gehen heute Abend und wenn es vielleicht mutlos ist, aber auf dem Weg nach Hause einfach sagen, Gott sei mir Sünde gnädig. Über allem, dass du das schenkst, dass keiner von uns, wie wir heute Abend hier sind, eines Tages voller Überraschung und voller Enttäuschung plötzlich vor deinem Thron stehen muss. Weil das alles nur einfach so irgendwie eine Geschichte war. Schenk, dass es Wahrheit wird, gewirkt durch deinen Heiligen Geist. Dein Leben, Jesus, um deines Namens willen. Amen.